Wir wollen alle wachsen, das ist klar. Nur wir wollen nachhaltig, profitabel, langfristig wachsen. Und eine realistische Planung, ob die mit einer schwarzen Null oder Minus oder Plus oder vorläufiges Minus oder Plus, Hauptsache realistisch, und viele sind wirklich daneben gelandet.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema in dieser Folge: Mit diesen Finanzkennzahlen behältst du dein Unternehmen im Griff. Mit Controlling-Profi Rebecca Troch. Und hier ist euer Host und fürgründer-Chefredakteur René Klein.
Herzlich willkommen zum Podcast von fürgründer.de. Finanzen und Kennzahlen sind häufig ein unbeliebtes Thema bei Gründern und Gründerinnen. Damit sich dies ändert, habe ich Rebecca Troch eingeladen, um mit ihr über die wichtigsten Kennzahlen zu sprechen, die ihr für euer Unternehmen im Blick behalten solltet. Rebecca selbst blickt auf über 20 Jahre Erfahrung im Finanzcontrolling verschiedener Unternehmen und Branchen zurück. Mittlerweile hat sie sich mit ihrem Unternehmen Counting the Apples selbstständig gemacht und unterstützt Startups und Unternehmen als Interim oder Virtual CFO. Hallo Rebecca, schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo, ich freue mich definitiv wieder dabei zu sein und auf die heutige Session.
Rebecca, bevor wir gleich über diese grundlegenden Finanzkennzahlen sprechen, die Unternehmer und Unternehmerinnen im Blick behalten sollten, wie ist es denn deiner Erfahrung nach? Du stehst ja mit vielen Unternehmen so im Austausch. Welches Bewusstsein herrscht da für Zahlen? Wie gut sind die Unternehmen da schon aufgestellt? Wie wichtig ist es momentan auch?
Momentan ist es desto wichtiger eigentlich geworden, sich mit den Zahlen auseinanderzusetzen. Viele Unternehmer und Inhaberinnen sind froh darüber, dass 2024 vorbei ist, weil das war für viele ein schwieriges, ein toughes Jahr. Und 2023 war auch nicht viel einfacher, nur es sieht danach aus, dass Q1 2025 nicht besser wird, was die Wirtschaft angeht. Es gibt immer noch so viel Unsicherheit da draußen. Und von daher, es sieht danach aus, dass 2025 auch genau so weitergeht. Und von daher, sich auseinanderzusetzen mit den Zahlen, gibt uns die Möglichkeit, zumindest einen Plan zu haben und dadurch dann Anpassungen machen zu können. Sich mit den Zahlen auseinanderzusetzen, gibt auch die Möglichkeit, Anpassungen oder durchgedachten Anpassungen zu machen, wenn der Umsatz oder das Ergebnis dann nicht da ist, wie wir es uns vorstellen. Und das haben wir letztes Jahr und vorletztes Jahr gesehen. Ein Plan B und teilweise C, D, E zu haben, macht total viel Sinn.
Mhm. Vielleicht kannst du nochmal auch kurz darauf eingehen, bevor wir dann in die Details gehen. Was sind aus deiner Sicht so die größten Vorteile, wenn ich mich regelmäßig darum kümmere, bestimmte Kennzahlen zu erfassen und auch zu messen?
Naja, sich mit den Kennzahlen auseinanderzusetzen, gibt Inhabern und Gründerinnen die Möglichkeit, einen Plan oder zumindest eine Idee zu haben, wie ich meine Ergebnisse oder meine Ziele erreichen kann. Und wenn das nicht so der Fall ist, dann weiß ich, warum das nicht so geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Und B, wie kann ich das vernünftig oder zumindest realistisch anpassen? Ja. Mit allen unseren Kunden momentan machen wir mehrere Szenarien, weil 2024 für viele war kein Rekordjahr. Und von daher, es lohnt sich, mit 2025 mehreren Szenarien zu haben, um schnell von einem zum anderen zu haben. Weil eine Umsatzplanung ist immer mit Ressourcen verbunden. Ob das Mitarbeiter, Maschinen, Kapital oder was für Ressourcen auch immer. Um diese Ressourcen vernünftig zu planen, brauchen wir definitiv Know-how in den Kennzahlen, ob das KPIs ist, eine Budgetplanung oder dann die Liquidität.
Ich glaube, es hilft auch, mir schon relativ früh mögliche Fehlentwicklungen zu entdecken. Mhm. Ne? Weil Wenn sich Kennzahlen irgendwie so langsam verschlechtern, dann sehe ich das schon relativ früh und kann dann eben gegensteuern. Wenn ich es zu spät sehe, dann ist oftmals ja keine Möglichkeit mehr, wirklich gegenzusteuern.
100%. Man muss sich ein bisschen wie ein Schiff vorstellen. Wenn ein Schiff eine bestimmte Richtung hat, wenn die Richtung falsch ist, dann lohnt sich das rechtzeitig, die Richtung zu ändern. Und desto länger, wie du das so schön gesagt hast, desto länger wir warten oder nicht wissen, dass wir in der falschen Richtung navigieren, dann desto größer dann die Spalte zwischen richtige Richtung oder Zielerreichung oder wirklich Zielsetzung und das, was die Richtung, in der ich tatsächlich bin. Desto früher man das erkennt und dann die Richtung ändert, heißt eine Anpassung an die Budgetplanung oder andere bessere KPIs aufzusetzen oder wirklich so, okay, welche KPIs sind nicht erreicht worden und welche möchte ich jetzt erreichen oder welche muss ich jetzt erreichen und was sind das für welche, dann desto früher, desto besser, definitiv.
Mhm. Gut, dann lass uns jetzt loslegen. Wir gehen jetzt die wichtigsten Kennzahlen durch, erklären, was sie bedeuten, auch wie sie berechnet werden, auch wo Zielwerte liegen.
Gerne.
Und wo vielleicht auch die eine oder andere Herausforderung liegt. Mit welcher Kennzahl sollten Unternehmer, Unternehmerinnen starten, aus deiner Sicht?
Die jetzige Zeit, also wir sind jetzt Anfang des Jahres, hoffentlich haben viele eine Budgetplanung gemacht und die erste Zahl, mit der Mann oder Frau sich damit auseinandersetzen kann, ist die Umsatzplanung. Damit fängt es immer an. Und diese Umsatzplanung ist ausschlaggebend, weil wir sagen, also wir geben immer unsere Kunden die Möglichkeit, top-down zu gehen. Das heißt, ich möchte 1 Million, 2, 3, 4, 5 Millionen erreichen. Aber wir wollen immer bottom-up gehen. Das heißt, wenn wir 5 Millionen tatsächlich erreichen wollen, wie viele Dienstleistungen, wie viele Produkte muss ich in diesem Jahr verkaufen, um das Ziel tatsächlich zu erreichen? Und das ist ein Game-Changer für viele gewesen, weil dadurch dann muss ich automatisch mehr Gedanken machen, ob meine Planung oder ob mein Ziel realistisch ist oder nicht.
Ja, und welche Kosten das auch verursacht, ne? Also ich glaube da...
Genau, das wäre dann der zweite Schritt, die Kosten. Okay, wie groß muss mein Team sein? Also wo muss ich investieren, um diese Ziele zu erreichen? Und dann ist es realistisch, mein Team zu verdoppeln innerhalb von ein paar Monaten oder vielleicht habe ich keinen Zugang zu den Investitionen, die ich dann tätigen muss, um dieses Ziel zu erreichen, sofort. Und dann muss ich vielleicht längerfristig planen. Also der Umsatz ist definitiv immer mit den Kosten verbunden.
Ja, weil ich glaube tatsächlich, ne, so, ja, wir möchten eigentlich 20 oder 30 oder 40% wachsen. Das ist vielleicht ein schöner Wert, den man sich da hinschreibt, aber dann auch zu überlegen, was bedeutet das?
Total.
Was muss ich dafür investieren? Wie viel muss ich verkaufen eigentlich? Wie viel Marketing muss ich dafür machen, dann da auch hinzukommen, ja.
Ja, und vor allem, es gibt auch Firmen, die dann aus Rekordjahren kommen. Also es gibt Firmen, die Jahr nach Jahr Rekordjahre geschrieben haben. Und die letzten paar Jahre hat sich der Trend dann möglicherweise verändert. Und von daher, diese Learnings müssen definitiv in der Umsatzplanung reingenommen werden.
Mhm. Du hast ja gerade gesagt, so zum Jahresanfang macht man so einen Plan. Wie würdest du dann unterjährig vorgehen? Würdest du den auch hin und wieder aktualisieren oder was ist da aus deiner Sicht so Best Practice?
100%. Also wir machen immer eine Budgetplanung mit unseren Kunden und ich empfehle immer eine Budgetplanung, ob das in der eigenen Firma, aber auch privat, weil daraus können dann Anpassungen entstehen. Und wir machen immer eine Soll-Ist-Analyse einmal im Monat. Okay. Und aus dieser Soll-Ist-Analyse offiziell nennt man ein Forecast, kann ein Forecast entstehen, das heißt eine Anpassung. Weil wenn ich weiß, wie du das so schön am Anfang gesagt hast, wenn ich schon in die falsche Richtung gehe, dann jeden Monat, indem ich diese Richtung behalte, dann ist ein Monat sozusagen verloren. Und Q1 ist ein schwaches Monat für viele, nicht für alle, aber für viele. Und von daher, wenn man schon die falsche Richtung einschlägt, im Q1 ist es schwierig, ab Q2 dann wirklich das wieder aufzuholen. Von daher einmal im Monat mindestens eine Soll-Ist-Analyse, um zu schauen, bin ich in der richtigen Richtung oder nicht und dann wirklich eine Anpassung vorzunehmen.
Beim Thema Umsatz generell ja die Frage, wie viel soll ich wachsen?
Ja, Das ist, wenn wir das wüssten, alle.
Was empfiehlst du da so als Zielgröße? Oder gibt es auch so einen Benchmark für das Thema Umsatzwachstum?
Also Benchmarks gibt es viele. Es ist super unterschiedlich, je nach Branche oder je nach Industrie, in der man sich befindet. Wir haben Kunden, denen es tatsächlich sehr gut geht. Und wir haben Kunden, die mitten in der Krise sitzen. Und von daher bei beide liegt die Kunst da drin, die Umsatzplanung angepasst an die Situation zu machen. Weil wir wollen alle wachsen, das ist klar. Nur wir wollen nachhaltig, profitabel, langfristig wachsen. Und eine realistische Planung, ob die mit einer schwarzen Null oder Minus oder Plus oder vorläufiges Minus oder Plus, Hauptsache realistisch. Und ich würde sagen, für 2025 fast sogar konservativ. Weil viele haben in 2023 und 2024 gedacht, jetzt geht's richtig los. Jetzt sind alle Lockdowns, Covid und so weiter vorbei und viele sind wirklich daneben gelandet.
Bei der Umsatzplanung vielleicht noch als letzter Punkt, bevor wir dann zu der nächsten Kennzahl kommen, das Thema Saisonalität.
Ja.
Wichtig darauf zu achten, beziehungsweise sich dessen bewusst zu sein, dass nicht jeder Monat der vom vielleicht Weihnachtsgeschäft beflügelte Dezember dann ist, den ich einfach fortschreiben kann.
Genau, das meine ich mit Q1 ist für viele schwächer. Das hat mit der Saisonalität zu tun. Für viele ist Dezember oder für ein paar Industrien oder ein paar Bereiche ist der Dezember der stärkste Monat und der Januar fast der schwächste Monat des Jahres. Das heißt, dass durch eine gute Planung kann man sehr schnell diese Anpassungen machen. Und diese Saisonalität, typischerweise wäre dann E-Com so ein Beispiel. Die Weihnachtssaison ist sehr, sehr wichtig. Dafür ist der Januar sehr schwach. Und diese Saisonalität, also jetzt Dezember, Januar ist ein sehr eindeutiges Beispiel, aber es gibt auch andere Monate, die dann wichtig sind. Und dadurch dann können und vielleicht müssten auch die Inhaber und die Gründerinnen die Historie nutzen, um zu sehen, okay, kann ich wirklich Patterns erkennen und die dann für meine Planung nutzen? Weil daraus wieder, da sind immer Ressourcen damit verbunden. Und diese Ressourcen kosten mehr Geld. Das heißt, wenn ich mit dem Umsatz daneben lande und die Ressourcen trotzdem da sind, dann habe ich einfach Zeit verloren.
Gut. Welche Kennzahl gilt es dann im Blick zu behalten?
Also da sind klar viele Kennzahlen, die wichtig sind. Aber die, mit der wir uns auch als zweite oder teilweise als erste auseinandersetzen, ist die Marge. Ob brutto oder netto, ist definitiv die Marge, weil aus der Marge entsteht Profitabilität fürs Unternehmen. Das heißt, dass wenn ich mich mit meiner Marge auseinandersetze, aber konstruktiv und ehrlich, weil das ist Ehrlichkeit bei der Margenrechnung ist auch ein großer Punkt, dann kann entstehen ein Businessmodell entstehen, der profitabel ist. Und die Marge ist ganz einfach. Also pro Dienstleistung, Produkt oder pro Abteilung, die Einnahmen minus der Ausgaben.
Jetzt hast du gesagt, brutto und netto kann quasi beides sein. Vielleicht starten wir erstmal mit der Bruttomarge, um dort genauer raufzuschauen.
Naja, die Bruttomarge zeigt wirklich meinen Umsatz nach Abzug von Produktionskosten oder Betriebskosten, die benutzt werden, um diesen Umsatz zu decken. Das heißt, es ist Umsatz minus direkte Kosten. Und daraus entsteht also entweder ein Prozentsatz oder ein Betrag. Und es gibt dann daraus, dann wäre mein erstes Benchmarking. Das heißt, dass meine typische Zielmarge für meine Industrie müsste bei so viel liegen. Und je nachdem, ob man produziert oder eine Dienstleistungsagentur hat, dann ist die sehr unterschiedlich. Die Nettomarge, die ist super wichtig insgesamt fürs Unternehmen. Das heißt, dass man nimmt den Nettogewinn und dann macht man das durch den Umsatz, um die Profitabilität der Firma dann wirklich zu errechnen. Und das ist, einmal ist Produkt- oder Dienstleistungsbezogen und einmal ist für die Gesamtfirma. Das heißt, dass meine allgemeinen Kosten sind auch berücksichtigt.
Mhm. Ja, vielleicht da auch diese Unterscheidung. Du hast ja gesagt, vorhin bei der Bruttomarge sind es die Kosten, die direkt mit der Produktion, mit der Erbringung der Dienstleistung verbunden sind. Ja. Vielleicht kannst du da, weil ich glaube, da wird es für den einen oder für den anderen ein bisschen schwierig, genau abzugrenzen, was zählt jetzt dazu, zu diesen direkten Kosten. Vielleicht kannst du da nochmal ein paar Beispiele geben. Was würde man jetzt abziehen für die Bruttomarge und was würde man jetzt nicht abziehen?
Also es gibt zwei Klassen von Kosten. Es gibt das, was wir nennen die Betriebskosten, die direkt oder Produktionskosten, die direkt dann gebunden sind mit dem Umsatz oder mit dem Verkauf von vom Produkt oder Dienstleistung. Es gibt allgemeine Kosten und die allgemeinen Kosten wären zum Beispiel eine Assistenz, die sich um die Gesamtfirma oder Buchhaltung, HR, also wenn man sich eine große Firma oder eine mittelständische Firma überlegt, das wären so Dienstleistungen, die fürs Unternehmen entstehen, wie HR, Finanzen, aber die dann nicht direkt verbunden sind mit dem Verkauf vom Produkt oder von der Dienstleistung. So. Und die anderen sind, also wenn man ein Produkt produziert, da sind eher dann klar die Raw Materials und das Personal oder die Maschinen, die dann direkt mit der Produktion von diesem Produkt dann verbunden sind.
Mhm. Und hast du so einen Wert oder einen Korridor, wo man zumindest mal sagen könnte, ich liege im grünen Bereich, beziehungsweise jetzt liege ich eher im gelben Bereich oder wenn ich unter einem bestimmten Wert liege, dann bin ich eher im roten Bereich.
Es ist nicht einfach. Also wie gesagt, es ist sehr unterschiedlich. Jetzt ist es schwierig, sich so festzunageln so irgendwo. Aber ich würde sagen, egal was, alles was mit der Nettomarge unter 10% ist schwierig. Weil dann, man macht viel, aber es bleibt nicht viel hängen.
Ja.
So. Egal, ob das Dienstleistung, Produktion, also Dienstleistung müsste eher höher sein, weil die Marge tatsächlich generell dadurch, dass das Invest nicht so groß ist, müsste höher sein. Aber alles, was unterhalb von 10% ist, vielleicht gibt es da Potenzial.
Mhm. Zwar für die Nettogewinnmarge, hast du auch einen Wert für die Bruttomarge?
Ja, für die Bruttomarge es ist total unterschiedlich, aber es liegt wahrscheinlich zwischen 30% und 50%. Aber wirklich, es ist sehr schwierig, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Das heißt, dass jede Industrie, jede Firma, je nachdem, wie weit die sind in ihrer Historie, da sind die Margen, ob brutto oder netto, total unterschiedlich. Mhm. Wahrscheinlich ist es in Ordnung für eine Firma, die gerade anfängt, keine gute Marge zu haben, weil erstmals muss die Firma am Laufen sein. Aber eine Firma, die schon mehrere Jahre auf dem Markt ist und theoretisch ein gutes Produkt oder eine gute Dienstleistung hat, da müsste man die Firma eher als Cash-Cow sehen und weniger als Star oder Fragezeichen. So.
Weil ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich halt vorstellen muss, dass ja von dieser Bruttomarge dann der ganze Rest in Anführungsstrichen bezahlt werden muss.
Genau.
Um dann zu sehen, dass noch Ergebnis bei rumkommt. Jetzt kann ich ja die Bruttomarge auch nutzen, um einzelne vielleicht Produkte miteinander zu vergleichen oder auch einzelne Abteilungen.
100%. Auch Produkte zu bewerten. Also mit unseren Kunden, wir nutzen ganz einfach eine Matrix, wo wir sagen, da sind Stars und Cash Cows und da sind Dogs und Question Marks, um wirklich auch bildlich die Produkte oder die Dienstleistungen zu sehen. Und für uns dann gilt dann die immer dazu zu sortieren und zu sagen, okay, welche Dienstleistung oder Produkt ein Question Mark oder ein Star ist, die dann Potenzial haben und welche Dienstleistung oder Produkt schleppen wir schon lange mit und weil es schön ist, weil ein bestimmte irgendwas damit verbunden ist, aber es ist tatsächlich ein Dog und das hilft mein Unternehmen nicht zu wachsen, profitabler zu werden. Oder das hilft mein Unternehmen langfristig nicht. Vielleicht ein Produkt, den es schon seit langem gibt. Und ich dachte, das war schon immer ein Produkt, der der einen Beitrag leistet. Und tatsächlich über die Jahre ist es anders geworden. Und, und ein Cash-Cow ist genau das Gegenteil. So. Und das können wir nur machen, wenn wir Klarheit in unseren Zahlen haben und wenn wir dann die Marge von jedem Produkt oder jeder Dienstleistung oder jeder Abteilung, also je nachdem, was das für, ist, dann rechnen können. Mhm. Weil wenn ich nicht weiß, welche Produkte was verdienen oder Dienstleistungen, dann kann ich auch die nicht zusortieren. Und dafür hilft sehr eine gute Kostenstellenstruktur, mhm. sodass ich wirklich die Kosten zusortieren kann.
Ja, heißt natürlich auch, dass da eine ganze Menge an Transparenz reinkommt, was vielleicht für den einen oder für den anderen nicht so ideal ist, weil dann eben auch gesehen wird, na, vielleicht bei der Abteilung oder bei der Produktgruppe läuft es eben nicht so ganz.
Ja.
Hilft aber nichts, weil die schlechten Produkte halt sonst über kurz oder lang das gesamte Unternehmen mit runterziehen, weil ganz unterm Strich, du hast es ja gesagt, Unternehmen, die jetzt mit einer Nettogewinnmarge von unter 10% unterwegs sind, werden es wahrscheinlich dann auch schwierig haben, gerade wenn die Zeiten ein bisschen schwieriger werden.
Total, weil wenn ich 10% in gute Zeiten habe, dann in schlechte Zeiten habe ich gar keine Marge mehr.
Mhm.
Und dann ist die Zeit, die ich brauche, um wieder gute Zeiten zu haben, die muss ich überbrücken können. Und wenn ich meine Hausaufgaben als Inhaber oder Gründerin nicht gemacht habe, dann kann das sein, dass ich diese schlechte Zeiten, also es ist ein bisschen plakativ, aber tatsächlich schlechte Zeiten nicht überlebe.
Wenn ich jetzt im Prinzip weiß, okay, meine Nettogewinnmarge ist unter 10%, ich frage einfach mal Rebecca, was könnten jetzt so 2, 3 Schritte sein, um die Marge zu steigern. Was würdest du mir denn raten? Womit soll ich anfangen? Wo soll ich hingucken, um dann ganz praktisch auch unterwegs zu sein und Maßnahmen zu ergreifen?
Also wenn wir so ein bisschen so wirklich einen Schnelllauf machen, das wären definitiv klar, mich meine Kosten anschauen, die meine direkte Kosten, die mit diesem Produkt oder Dienstleistung damit gebunden sind. Dann würde ich die Prozesse mir anschauen, ob ich dann gewisse Abläufe oder gewisse Aufgaben dann schneller, besser oder automatisieren kann. Und dann wäre auf der anderen Seite, ob ich dann eine Möglichkeit habe, an meine Pricing-Strategie zu arbeiten. Vielleicht bin ich einfach zu günstig für den Markt. Aber das ist eine Analyse, die man, weil es gibt nicht, okay, das ist die Lösung, sondern man schaut sich wirklich die Dienstleistung oder das Produkt insgesamt und dann schaut, okay, ist die Pricing-Strategie richtig? Bin ich richtig unterwegs? Also im Vergleich zur Konkurrenz, aber auch im Vergleich zum Mehrwert, den ich anbiete. Und dann auf der anderen Seite kann ich was mit den Kosten verbessern. Und die Lösung für die Kosten darf auch kreativ sein. Das heißt, dass wenn ich ein Produkt tatsächlich in-house abwickle, vielleicht ist Outsourcing eine Möglichkeit, die nicht so einfach ist umzusetzen, die vielleicht ein bisschen mehr wehtut im Unternehmen, aber der Schlüssel fürs Überleben ist.
Aha. Ja, manchmal ist es ja tatsächlich auch so, vor allem wenn man relativ lange schon im Geschäft ist, dass sich auch manche Kosten einfach so in Anführungsstrichen angesammelt haben, von denen man vielleicht gar nicht so weiß, dass es die Kosten gibt. Also zum Beispiel Kosten für irgendwelche Softwarelizenzen und so weiter.
Genau.
Und manchmal summiert sich das relativ schnell auf doch ganz hohe Beträge, auf die man dann eigentlich auch verzichten kann.
Ja, was wir auch heutzutage haben, sind Rohmaterial. Also die Preise sind, das ist plakativ, ist für alles teurer geworden, aber es ist tatsächlich so. Und dann vielleicht müsste man die Marge auch neu rechnen.
Mhm.
Oder wenn ich einen großen Unterschied habe zwischen das, was ich erwarte und das, was ich tatsächlich als Marge habe, habe ich wirklich alle Kosten berücksichtigt. Und dadurch, dass wir stark an unsere Firma, an unsere Dienstleistung oder Produkte glauben, oft haben wir die Tendenz, vielleicht es uns ein bisschen schöner zu malen. Das heißt, dass ich als Inhaber rechne die Zeit, die ich damit verbringe, nicht.
Ja.
Oder ich dann verbessere das Ergebnis. Aber ohne ein ganz gerade heraus Ergebnis oder Ergebnis von meiner Analyse zu haben, wenn ich das nicht habe, dann kann ich nicht die Übung richtig machen.
Nein.
Weil die Analyse kann nur aus sauberen Daten entstehen.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe.
Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Kommen wir zur nächsten Kennzahl, die du empfehlen würdest, im Blick zu behalten. Welche ist das?
Das ist, also wir haben am Anfang ganz kurz darüber gesprochen, aber das ist definitiv der Cashflow. Dadurch, dass viele Unternehmen Herausforderungen haben momentan, der Cashflow wird eine große Rolle spielen. Also es gibt entweder Herausforderungen dabei, dann Rechnungen zu zahlen, und dann werden Zahlungsmodalitäten oder bessere Zahlungsmodalitäten gefragt, und das beeinflusst mein Cashflow. Und von daher genau zu wissen, wann was bezahlt werden muss, kann, und rechtzeitig sich damit auseinanderzusetzen, wird ein Schlüssel sein für dieses Jahr.
Mhm. Ist gerade gesagt, vor allen Dingen große Kunden häufig dann fragen, ne, können wir statt dann in 30 Tagen in 60 Tagen zahlen?
Oder 120 sogar.
Oder sogar noch länger. Dann hat das enormen Einfluss auf meine eigene Liquidität.
Komplett.
Bin ich dann in der Lage, weil meine Mitarbeitenden wollen in der Regel nicht so lange auf ihr Geld warten, oder auch Dienstleister, die ich habe, ne, mit denen muss ich dann vielleicht auch ein bisschen verhandeln.
Ja. Mhm. Es ist möglich, aber dass ich dann so lange Zahlungsmodalitäten bei Kunden habe, aber das muss ich einplanen, um zu wissen, alles klar, habe ich die Reichweite tatsächlich, um auf die 120 Tage zu warten.
Mhm.
Weil ich habe dann schon Kosten, wie du das so schön gesagt hast, aber auf der anderen Seite muss ich dann vielleicht 120 Tage auf mein Geld warten. Habe ich diese Reichweite, um so lange auf das Geld zu warten? Weil wenn nicht, dann ist vielleicht das Projekt nicht so sinnvoll, also momentan für mein Unternehmen.
Mhm. Kannst du kurz darstellen, wie der Cashflow ermittelt wird?
Es gibt mehrere Arten, den Cashflow zu bewerten, aber der Cashflow zeigt wirklich die Liquidität, also grob, wenn wir über Cashflow reden, die Liquidität des Unternehmens und dann auch die Fähigkeit, dann laufende Ausgaben zu decken. Und die Berechnung ist Nettoeinnahmen plus Abschreibungen, wenn irgendwas produziert wird, minus die Kosten. Aber das, was mit Cashflow total wichtig ist, ist oft, wir verwechseln Cashflow und Profit. Cashflow sind nur Zahlenbewegungen, also Geld.
Mhm.
Das heißt, dass auch wenn ich eine Rechnung in Dezember schreibe, für Dezember, wenn das Geld in Januar kommt oder in November, dann ist der Cashflow, die Cashflow-Veränderung tatsächlich in November oder in Januar, obwohl der Leistungszeitraum vielleicht Dezember ist.
Ja.
Und das ist der große Unterschied, weil viele denken, ich habe einen guten Profit, das passt schon, aber wenn trotz guter Profit, wenn ich 120 Tage auf mein Geld warten muss, dann kann ich einen schlechten Cashflow haben.
Mhm.
Und ein positiver Cashflow ist wirklich einfach die Garantie, dass das Unternehmen nachhaltig wachsen kann.
Was ja auch häufig nicht drin steckt, quasi in dem Profit. Du hast gesagt, ne, die Abschreibung kommt quasi wieder rauf. Aber in der Regel, wenn ich halt irgendwelche Investitionen tätigen muss, weil ich gerade irgendwie eine Maschine für auch einen Auftrag brauche oder irgendwie eine Erweiterung plane, dann ist das bei mir halt schon ein Abfluss, der nicht in meinem Profit drin ist, sondern dann eben über die Abschreibung ja verteilt wird. Aber das belastet halt in dem Moment den Cashflow oder auch meine Liquidität.
Enorm. Also definitiv, das ist auch der Riesenunterschied zum Profit, ist, dass im Profit sehe ich diese großen Veränderungen nicht, weil ich sie abgeschrieben habe.
Mhm.
Aber im Cashflow sehe ich die, weil ich tatsächlich das Geld ausgegeben habe.
Mhm.
Das ist ein super gutes Beispiel dafür, was der Unterschied ist zwischen den beiden.
Das Thema Umsatzsteuer und generell Steuerzahlungen. Du hattest vorhin ja Nettoeinnahmen gesagt, weil bekanntlich als Unternehmer kriegen wir quasi immer 19% an Umsatzsteuer mit unserer Rechnung, quasi eigentlich als Cash-Zufluss.
Als Cash-In.
Wichtig ist nur, ich muss das dann ja einen Monat später an das Finanzamt weiterreichen. Also das sollte ich nicht vergessen. Und auch das Thema Vorauszahlung für Körperschaftssteuer und so weiter, je nachdem, was ich mit dem Finanzamt vereinbart habe. Ich glaube, das ist auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt.
Genau. Da sind Zahlungsflüsse, die tatsächlich keinen Einfluss auf meinen Profit haben. Also teilweise, nicht alle, aber teilweise. Da sind wirklich Bewegungen, die keinen Einfluss auf meinen Profit haben, aber die ich trotzdem leisten muss. Viele haben auch gemerkt, wie schwierig es ist, mit der Mehrwertsteuer das richtig teilweise zu bewältigen, weil das Geld ist da, aber teilweise nur für 4 Wochen.
Mhm.
Und das darf ich nicht für meine Investitionen nutzen.
Ja.
Der Cashflow eigentlich ist alles, was mit der Geldbewegung zu tun hat.
Vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Du hattest ja vorhin den Dezember als oftmals sehr guten Monat, sehr starkes Saisongeschäft angesprochen. Auch das setzt dann häufig voraus, dass ich vorher, also vor dem Dezember und bevor ich quasi verkaufe, mein Lager aufstocke.
Oder produziert habe.
Ja, und auch das ist dann in der Regel eine sehr starke Belastung erstmal für die Liquidität.
100%. Wir haben auch Beispiele von Kunden, die tatsächlich eine hohe Veränderung zwischen den Monaten haben und diese Saisonalität ganz arg haben. Und für die ist immer September und Oktober sehr schwierig, weil die produzieren. Im November ist die Produktion zu Ende, weil da geht das Weihnachtsgeschäft los.
Ja.
Nur erstmals muss produziert werden, um genug im Weihnachtsgeschäft wirklich einen Umsatz machen zu können, um die Saison so mitzunehmen, wie das geplant ist.
Mhm.
Und diese Vorproduzierung oder Vorbestellung ist nun mal das beste Beispiel für eine Saisonalität. Und auch für eine Herausforderung für den Cashflow. Deswegen brauchen auch viele E-Coms eine vorläufige Finanzierung zwischen meiner Produktion oder mein Einkauf und den Zeitpunkt, wann ich das verkaufe.
Genau, ne? Das wären ja im Prinzip Maßnahmen, die ich ergreifen kann, wenn ich denn weiß, wann ich Cashflow-Probleme habe. Ne? Dann kann ich mich nämlich um eine kurzfristige Finanzierung oder einen Kontokorrentkredit, was auch immer, an der Stelle kümmern.
Genau.
Aber das klappt natürlich nur, wenn ich vorher weiß, wie hoch muss diese Finanzierung sein?
Genau.
Und wann und wie lange ist die halt notwendig? Ne?
Total. Und desto mehr Vorlauf ich habe, desto größer die Chance, die ich habe, an diese Zwischenfinanzierung oder an das Geld zu kommen. Wenn ich wirklich 2 Wochen davor stehe und merke, hui, jetzt wird's knapp, dann sind diese Vielfalt an Möglichkeiten nicht mehr vorhanden und dann wird's immer wehtun.
Ja.
Wenn ich wirklich Monate im Voraus weiß, da habe ich einen Engpass und ich weiß, es dauert so lange und es ist ja so groß, dann kann ich mit klaren Zahlen wieder oder mit einem klaren Plan an Banken, an Friends and Family oder an meine eigene Hausbank oder an ganz andere Institute gehen und sagen, okay, das ist genau der Plan und das ist das, was ich brauche.
Ja, Stichwort Investition.
Ja.
Das kam mir jetzt auch schon, dafür hast du auch eine Kennzahl mitgebracht.
Genau, da habe ich den ROI, den Return on Investment, mitgebracht. Und klar, Investment können wirklich breit gefächert sein. Das Investment kann das, was ich brauche, um ein Produkt oder eine Dienstleistung am Laufen zu bringen, sein. Das kann auch die laufende Kosten sein. Das kann auch aber das Investment in eine Maschine oder in eine Lagerhalle oder in Autos oder Vehicles, um meine Dienstleistung oder mein Produkt ans Ziel zu bringen. Und der ROI, egal wie das I, also von Investment aussieht, das ist auch, um zu vermeiden, dass man sich die eigene Firma oder die eigenen Investments schönredet und dass man zu lang wartet, vielleicht um eine Idee, eine Dienstleistung, die doch nicht funktioniert wie gedacht, oder ein Produkt einzustellen. Oder sogar eine Sparte, eine GmbH oder die Rechnung von dem ROI gibt mir den Erfolg von meiner Dienstleistung oder Produkt, das stellt das dar. So. Und die Berechnung ist wirklich, wie viel Geld aus diesen Investitionen ich gemacht habe.
Aha.
Das sind Investitionskosten und Gewinn über die Zeit. So. Und diesen ROI, also im besten Fall, so machen wir das mit unseren Kunden, wenn es ein mögliches Projekt oder mögliche Dienstleistung oder Produkt, dann rechnen wir da einen Plan wo wir sagen, alles klar, wir wollen das auf den Markt bringen, wir wollen das probieren, wir wollen den Testballon starten, super gerne. Lass uns das erstmals kalkulieren, also einen Plan machen und dann über die Monate Monitoring aufbauen, um wirklich zu sehen, alles klar, entwickelt sich das nach Plan? Wenn nicht, dann warum? Können wir das ändern und ab wann wollen wir das Projekt oder die Dienstleistung, Produkt einstellen? Weil wir merken, das bringt nicht das, was wir uns erhofft haben. Ob das Umsatz ist, nicht genug Umsatz oder zu hohe Kosten, weil wir dann doch nicht mehr runterkommen im Alltag. Oder das Produkt oder die Dienstleistung wird nicht so angenommen, wie wir es uns gedacht haben. Ein Invest kann auch ein Besuch von einer Messe sein.
Ja, das ist, glaube ich, etwas, was viele tatsächlich nicht so auf der Agenda haben. Ne? Gerade wenn es dann darum geht, okay, wo machen wir Vertrieb? Welche Vertriebsaktivitäten lohnen sich? Und dann kann eine große Messe, oder selbst wenn ich sage, ich möchte jetzt 3 Social-Media-Kanäle
betreiben,
voll und ganz aufbauen und da investieren. Was kriege ich denn dann zurück? Und vor allen Dingen sich auch erstmal Gedanken zu machen, wie messe ich denn eigentlich, was da zurückkommt?
100%. Und da ist auch ein bisschen Kreativität, aber Realität gefragt. Weil es ist nicht nur Umsatz minus Kosten, okay, ist das profitabel oder nicht, sondern es ist so ein bisschen auf die Margeschiene geschoben, sondern tatsächlich ist mein Invest, hat sich das gelohnt, sagen wir mal einen Besuch von einer Messe, weil aus diesen Learnings werde ich dann meine Entscheidungen in der Zukunft vielleicht für die gleiche Messe oder für, wie du sagst, die Social-Media-Kanäle anders treffen. Ja. Und diese Learnings ist es wichtig, die mitzunehmen für die Entscheidungsfinden. Klarheit in den Zahlen zu haben, so allgemein, wenn wir einen Schritt zurück machen, ist es nicht nur so, ey, hast du Klarheit in deine Zahlen? Ja, check, ich habe ein Check in the Box. Es geht darum, richtigen Entscheidungen oder sinnvolle Entscheidungen fürs Unternehmen langfristig zu treffen. Und das muss im Mittelpunkt stehen. Nein. Wir machen uns keine KPI-Liste, um einfach Checks auf der Liste zu machen, sondern wir setzen KPIs auf, um bessere Entscheidungen im Unternehmen zu treffen.
Ja, vermutlich ist es bei dem Return on Invest auch sehr unterschiedlich, wie der so aussehen kann, so als Benchmark oder Korridor. Hast du etwas, woran sich Unternehmen in der Größenordnung orientieren können, was zumindest ein unterer Schwellenwert sein sollte?
Da gibt's wirklich keine perfekte Lösung, weil ich habe auch für Biotech-Startups gearbeitet. Damals waren sogar 10 Jahre Investments, bis das Produkt ready to market ist. Ja. Und in diesen 10 Jahren, wenn der Plan feststeht und dadurch dann die externen Investments auch feststehen, dann ist es in Ordnung, die 10 Jahre zu warten, weil ein Medikament auf den Markt zu bringen, wir können uns alle vorstellen, auch wenn wir keine Experten sind, dass es ein bisschen länger dauert als einfach eine HR-Dienstleistung oder eine Social-Media-Strategie auf den Markt zu bringen. So, ne? Also je nachdem dauert es einfach länger, ja, um wirklich eine Klarheit, was das ROI angeht, zu haben. Nichtsdestotrotz wichtig ist, dass ich wieder Äpfel mit Äpfeln vergleiche und dann die Benchmarks aus meiner Industrie oder aus meinem Bereich oder aus ähnlichen Firmen, die das gleiche oder ähnliche oder ähnliche Tätigkeiten haben wie ich, machen. Und auch wieder in dem gleichen Step sind in ihrer Entwicklung. Ich kann keine neue Firma vergleichen mit einer Firma, die schon 10 Jahre auf dem Markt ist. Mhm. Und da gilt wirklich auch Äpfel mit Äpfeln zu vergleichen und sich dann ein bisschen Zeit nehmen und damit auseinandersetzen, um eine ehrliche Übersicht zu haben, wie sich alles entwickelt. So. Aber klar, der ROI muss positiv sein, also über 0. Und am besten irgendwann über 20% sein. Aber wieder, es ist nicht für allen möglich, weil es ist sehr unterschiedlich von Industrie zu Industrie.
Ja, aber ich kann ja auch zumindest den Einfluss dieses Projektes auf meine Gesamtmarge dann wiederum kalkulieren. Wenn ich da sehe, dass so ein Projekt im Prinzip meine Nettogewinnmarge reduzieren würde, dann sollte ich mir vielleicht schon überlegen, ob das ein lohnendes Investment ist.
100%. Und das, also wenn wir vielleicht jetzt gleich zum nächsten KPI, da ein bisschen ähnlich ist diese Customer Acquisition Costs. Das wäre auch ein Beispiel. Also die Customer Acquisition Costs sind ein bisschen mein Invest in einem Kunde. Und die im Blick zu haben und zu wissen, tatsächlich verdiene ich Geld mit allen oder mit den Kunden oder mit dieser Zielgruppe oder mit dieser Nische, wie ich es mir denke. Oder ist das Invest in so einen Kunde in der Größe, in diese Nische zu haben, ist das Invest zu groß? Und auch daraus dann klar, das sind zwei ganz, also Klassiker, das sind diese Customer Acquisition Costs und die Customer Lifetime Value ist über die ganze Lifetime, wo der Kunde bei mir ist, wie viel Geld und verdiene ich tatsächlich Geld damit oder sind da Kosten versteckt oder Investments versteckt, die ich nicht berücksichtigt habe? So, und beide passen sehr gut, klar, zusammen mit dem ROI. So.
Ja, ich glaube, für viele ist gar nicht klar, ne? Wenn man sie fragt, was kostet es denn eigentlich, einen neuen Kunden zu gewinnen?
Total.
Dann wissen das viele Unternehmer, glaube ich, nicht.
Vor allem, wenn der Sales Cycle super lang ist, dann tendiert man ein bisschen zu vergessen, dass das, also wir haben Kunden, wo der Sales Cycle teilweise 6 Monate dauert. Und diese 6 Monate, um den Kunde zu akquirieren, man vergisst immer wieder so, was man da vielleicht investiert hat oder die Zeit oder wie das Team diese Ausgaben, ob das Vertrieb, Marketing oder meinen eigenen Einsatz als Inhaberin oder Gründerin, da muss halt berechnet werden für jede Kunde, egal ob der groß oder klein ist. Und dabei bei dem Customer Acquisition Cost und auch bei dem Lifetime Value kann man wirklich auch Staffelungen machen, um daraus auch Cash Cows, Stars, Question Marks und Dogs.
Ja.
Für mich, das ist so diese Basis. So sind das, geht das in die richtige Richtung Cash Cow oder geht das in die falsche Richtung Question Mark oder oder Dogs.
Das hängt, glaube ich, auch sehr, sehr stark dann vom jeweiligen Unternehmen ab. Ne?
Genau.
Aber wenn wir nochmal das Beispiel nehmen, was wir vorhin hatten, da gab es irgendwie mal eine Messe, zu der ist man gegangen, hat einen großen Stand gemacht, da wurden dann Leads generiert, dann wurden die nachtelefoniert, dann ist man hingefahren, was auch immer.
Genau.
Und dann wird irgendwann mal ein Kunde draus und das sind aber meine Gesamtausgaben, die ich da halt für Marketing und Vertrieb habe und die muss ich halt berücksichtigen, um dann zu sagen, ja, jetzt hat mich halt ein neuer Kunde, keine Ahnung, 10, 20, 1.000 Euro oder eben vielleicht auch nur 300 Euro gekostet,
genau.
Je nachdem, wenn ich vielleicht als Softwareunternehmen unterwegs bin und im Prinzip Google-Werbung mache, ne, dann kann ich das ja darüber messen. Aber wirklich zu schauen, was fließt alles mit ein, bis ein Kunde gewonnen wurde.
Und auch, wie ich mein Produkt, meine Dienstleistung aufsetze.
Ja.
Wenn die CACs, also die Customer Acquisition Costs, hoch sind, dann weiß ich, muss ich an mein Pricing, also sicherstellen, dass das drin ist. Oder mein Lifetime Value oder Lifetime heißt, wenn ich dann ein SaaS, der teuer ist oder eine Dienstleistung, die grundsätzlich ein langes Sales Cycle hat, dann muss ich die Kunden lang an mich binden.
Mhm.
Lang genug an mich binden. Und das muss alles in diese Pricing-Strategie reinfließen. Weil oft denken wir so, ich mache das, was die Konkurrenz macht oder ich glaube, dass das so in Ordnung ist. Aber tatsächlich dann vergessen wir ein paar Dinge hier und da.
Ja.
Und das für uns, KPIs müssen einen Sinn haben, operativ, immer.
Du hast ja, es geht quasi Hand in Hand. Ne? Das, was ich auf der einen Seite für einen Kunden ausgebe und dann eben auch zu wissen, was bringt mir ein Kunde über die Zeit.
Genau.
Und dass ich da im Endeffekt mehr von einem Kunden an Umsatz wieder zurück bekomme, als ich dann eben für den Kunden ausgegeben habe.
Ja.
Nur dann kann ich nachhaltig profitabel unterwegs sein.
Und oft ab und zu denken wir so, okay, wenn ich einen Konzern abschließe, dann ist es eine sichere Sache. Nur wir wissen alle, dass bei Konzernen zum Beispiel sind die Sales Cycle viel länger. Der Aufwand viel länger, oft ist es, wie du das so schön gesagt, mit einer Reise verbunden oder mit mehreren Präsentationen oder mit Gesprächen mit allen möglichen Ebenen, die relevant sind. Und vielleicht ist dann der Konzern doch nicht meine Cash-Cow, sondern eher ein Fragezeichen und die goldene Mitte, also der typische Mittelstand, dann doch meine Cashcow eher als ein Konzern. Und der Konzern ist eher ein Name und weniger eine Cashcow. So. Und da sind so Reflexionen, die dann in der Strategie eine Riesenrolle spielen, langfristig. Weil ab dem Moment, wo ich dann diesen Aufwand einmal betreibe und mein Produkt oder meine Dienstleistung falsch zugeordnet habe und mehrmals das Gleiche mache, dann habe ich auf einmal viele Question Marks, obwohl ich dachte, die sind Stars und werden zu Cash Cows.
Ja, von daher ganz genau hinschauen, wen man auch als Wunschkunde haben möchte.
100%.
Jetzt vielleicht noch, hast du ein paar Kennzahlen mitgebracht, die uns jetzt von der Akquisition, auch vom Umsatz wegbringen, auf die auch andere Seite der Bilanz. Was gibt es da zu beachten?
Die andere Seite von der Bilanz, es ist mehr und mehr relevant, vor allem, wenn ich an Fördermittel kommen will, es ist der Verschuldungsgrad. Und der Verschuldungsgrad sind die Gesamtverbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem Eigenkapital. Wenn eine Firma, sagen wir mal, als überschuldet bewertet wird, dann hat sie dann größere Herausforderungen. Klar, eine gute Bonität zu haben, das ist selbstverständlich. Aber auch durch diese schlechtere Bonität dann an Fördermittel zu kommen, wenn das notwendig ist für die Weiterentwicklung.
Aha.
Und dieser Verschuldungsgrad, klar, für Dienstleistungen spielt es vielleicht doch eine Rolle. Aber wir unterschätzen das oft, weil auch Investoren, also nicht nur Fördermittel spielen da eine Rolle, aber auch Investoren schauen sich das an.
Mhm.
Und dieser Verschuldungsgrad, da wieder gibt es kein Gut oder Schlecht, weil ein hohen Verschuldungsgrad bei einer Biotech-Firma kann ganz anders sein als bei einem Unternehmen in der Metallindustrie oder bei einem Unternehmen im Dienstleistungsbereich. Aber da wirklich darauf zu achten, dass ich immer, und da ist in dem Fall vielleicht der Steuerberater der richtige Ansprechpartner dafür.
Mhm.
Zu schauen, okay, ist mein Unternehmen überschuldet oder nicht? Und wenn ich schon externe Investoren habe, dann im Laufe der Monate, bevor das Jahr zu Ende ist und ich meine Jahresbilanz bekomme, dann wirklich was dran zu ändern.
Mhm.
Ob das Convertible Loans sind, ob das Rückzahlungen von Kredite oder von Verbindlichkeiten, egal was, nur um meine Bonität sozusagen und dann meine Chancen an externes Geld zu erhöhen.
Jetzt hast du gesagt, es kann wieder variieren, aber was wäre so deine Daumenregel vielleicht? Worauf sollte ich achten, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein ganz klassisches, normales Unternehmen bin?
Also definitiv genug Eigenkapital und die Gesamtverbindlichkeiten zu bedienen, ist ein Grundsatz.
Aha.
Definitiv. Also, weil das, wenn wir wieder operativ denken, ich muss definitiv genug Eigenkapital haben, um meine Verbindlichkeiten zu bedienen. Sonst automatisch habe ich schon ein Problem.
Aha.
Das heißt, dass wenn ich nicht genug Geld da habe, egal, also wie schnell ich das konvertieren kann, um meine Verbindlichkeiten zu bedienen, dann habe ich schon was, also für Externen schon ein höheres Risiko.
Nein, ne?
Und eine Abhängigkeit von externen Firmen sind oder Kreditinstituten und was auch immer. Von daher grundsätzlich das gilt, meine Verbindlichkeiten bedienen zu können. Aber da wieder, wenn ich 10 Jahre brauche, um mein Market Fit zu finden, dann bin ich automatisch immer abhängig davon, neues Geld zu finden, um meine Entwicklung zu finanzieren.
Mhm.
Von daher, das spielt immer eine, also diese Überschuldung wird da eine andere Rolle spielen, als wenn ich nur eine Dienstleistung habe und trotzdem meine Verbindlichkeiten nicht bedienen kann.
Das Thema kurzfristige Verbindlichkeiten bedienen zu können oder zu müssen, ist noch Gegenstand einer anderen Kennzahl, die du mitgebracht hast. Und das ist ja tatsächlich auch, generell sollte ich immer in der Lage sein, meine Verbindlichkeiten zu bedienen, aber vielleicht die Verbindlichkeiten, die jetzt in einem Jahr fällig werden, da kann ich mich noch drum kümmern, aber die Verbindlichkeiten, die halt kurzfristig fällig werden, da habe ich einfach nicht so viel Spielraum. Insofern, genau. Welche Kennzahl sollte ich da im Blick behalten?
Das ist, was wir nennen, aber das ist vielleicht nicht so bekannt wie alle anderen, die dann grundsätzlich auf ein KPI-Basic-Dashboard dahingehören, aber das ist dieses Liquiditätsgrad.
Mhm.
Und warum ist das wichtig? Das ist genau das, was du gerade erwähnt hast. Das ist, ob ein Unternehmen dann wirklich die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus den eigenen liquiden Mitteln, und da spielt die Konvertierung eine große Rolle, weil das müssen liquide Mittel sein, decken kann. Und von daher, das ist einfach die flüssige Mittel, heißt Cash, durch die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Und da spielt wirklich der Zeitraum oder die Zeitspanne eine Rolle. Und das ist kurzfristig, das ist das nächste Quartal, die nächsten Monate, um wirklich diese offene Rechnungen mit meinem Cash bezahlen zu können.
Und vor allen Dingen auch Gehälter, ne?
Das ist bei vielen Firmen die größte Verbindlichkeit,
ja.
Die dann auch total wichtig sind, weil davon ist auch wahrscheinlich eine Familie abhängig.
Gut, und da ergibt sich aus der Kennzahl, dass das auf jeden Fall, also dass die flüssigen Mittel größer sein sollten als die kurzfristigen Verbindlichkeiten.
Genau.
Würdest du sagen, aber ein Puffer schadet dann auch nicht, wenn ich im Prinzip noch ein bisschen da nicht ganz so auf Kante unterwegs bin?
Genau, also klar, durch Corona haben Rücklagen eine ganz andere Bedeutung gehabt,
ja.
Ne? Weil es gibt viele Firmen, die von 100% auf null gekommen sind innerhalb von ein paar Tagen. Und da haben Rücklagen eine Riesenrolle gespielt. Aber definitiv, Rücklagen sind, egal ob das beruflich oder privat, ist es total wichtig. Es gibt eine Faustregel, die sagt, 3 Monate ist wichtig, also meine Verbindlichkeiten 3 Monate lang bedienen zu können. Ist wichtig. Auf der einen Seite, es gibt Firmen, die in den letzten 3 Jahren das nicht mehr schaffen, diese 3 Monate zu bedienen. Aber man muss wissen, okay, das ist eine vorläufige Situation. Und dann auf der anderen Seite, sich diese Rücklagen zu schaffen in gute Zeiten, ist immer einfacher, weil dann in schlechte Zeiten kann ich diese Rücklagen teilweise anfassen, um mein Überleben zu garantieren. So.
Ja.
Aber 3 Monate ist diese Faustregel, aber wieder Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Es gibt Unternehmen, die brauchen tatsächlich viel länger und Unternehmen vielleicht nicht so lang.
Ist vielleicht auch eine Frage des eigenen Sicherheitsbedürfnisses, ne? Als Inhaber,
total.
Inhaberin. Also wie ruhig möchte ich vielleicht schlafen? Ne? Weiß ich, okay, da ist einfach jetzt genug Cash da, um auch mal eine gewisse längere Zeit durchzuhalten. Oder bin ich da relativ stressresilient und sage mir, ich kriege das auch so immer hin.
Genau, total, 100%. Das eigene Empfinden spielt eine Riesenrolle in dem Fall.
Dann noch eine letzte Kennzahl, die geht jetzt nochmal in einen ganz anderen Bereich, und zwar in den HR-Bereich, wobei HR ja heute auch schon und auch mit dem Thema Gehälter immer mal wieder angeklungen ist. Welche Kennzahl ist das?
Also ab dem Moment, wo Kunden Teams haben und vor allem in dem Personalmarkt, in dem wir uns momentan befinden, ist die Fluktuation spielt eine Riesenrolle. Und klar, die Fluktuation ist vielleicht nicht immer einfach zu kontrollieren, aber wenn wir wissen, was für Kosten für eine neue Einstellung damit verbunden sind, plus Einarbeitung, also Recruiting, Einstellung, Einarbeitung, bis der neue oder die neue Mitarbeiterin so fit ist wie die das Unternehmen verlassen hat. Wir sprechen von 10.000 bis 50.000, 70.000 Euro, die tatsächlich in diese Zeit verloren gehen, unabhängig davon, dass ich vielleicht dadurch dann Umsatz verloren habe. So, ne? Das zählen wir noch nicht mal. Da zählen wir tatsächlich nur die Kosten.
Nein.
Und da gibt mir die Fluktuation eine gute Idee, wie manage ich mein Unternehmen? Wie gesund ist meine Führung oder die Führung von meinen von meiner Heads of Abteilungsleiter und so weiter. Und früher hieß es, 10% ist gesund oder stabil, aber da wieder jedes Mal, dass ich neu investieren muss, muss ich tatsächlich wieder in meine Rücklagen reingehen. Und von daher, ich glaube, das ist wirklich nichts Neues. Das ist aufpassen, dass die guten Mitarbeiter bleiben.
Ja.
Das ist nichts Neues.
Wenn ich mir aber die Lebensläufe auch der Bewerbungen anschaue, die wir so bekommen, es ist sehr häufig so, dass die Leute 1 bis maximal 2 Jahre pro Station irgendwie haben, sodass das sich natürlich, und das ist eben bei einer Vielzahl der Bewerbungen der Fall. Und das zeigt eigentlich, dass die Fluktuationsrate in den letzten Jahren eigentlich über alle Branchen hinweg gestiegen sein müsste, deutlich gestiegen werden müsste.
100%, das ist definitiv so. Aber auf der anderen Seite kann ich als Gründerin oder Inhaber dann wirklich meine Kreativität laufen lassen und welche Mitarbeiter sind mir wichtig und welche möchte ich gern länger an mich binden. Mhm. Und heutzutage zum Glück, also nicht für alle Industrien oder alle Bereiche, aber für viele gibt es die Möglichkeit, kreativ zu werden. So. Und gerade bei Feedbackgesprächen oder Standortgesprächen und beim Management kann man viel bewirken. Mhm. So.
Dann nochmal ganz kurz zur Berechnung. Wie würdest du die Fluktuationsrate berechnen, auch bezogen vielleicht auf den Zeitraum? Also sprechen wir über ein Jahr, in dem wir jetzt das anwenden in der Regel?
Also wenn wir sagen, wir haben 10% Fluktuation, das heißt, dass ein Mitarbeiter in 10 verlässt mein Unternehmen. Das heißt, das ist dann der Anzahl an ausgeschiedenen Mitarbeitern durch den Personalstand im Durchschnitt. So.
Okay, und wenn 2 im Jahr verlassen und ich habe 10 Mitarbeitende im Schnitt?
Dann habe ich 20%.
Und okay.
Das ist dann 20% von meiner Belegschaft, die ich neu suchen muss, recruiten, einarbeiten und dann wirklich wieder am Laufen zu bringen. Und das kann einen Einfluss auf den Umsatz haben. Das ist immer das Gleiche. Wie viel Einfluss hat das auf meinen Umsatz? Aha. Nicht nur die Kosten, sondern auch den Umsatz. So.
Rebecca, vielen Dank. Wir haben diese Kennzahlen auch als kleines PDF von dir. Von daher geben wir noch an in den Shownotes, wie ihr euch das runterladen könnt. Ihr könnt uns auf jeden Fall schreiben an podcast@für-gründer.de. Dann schicken wir euch das PDF auf jeden Fall zu. Beziehungsweise wahrscheinlich machen wir auch einen kleinen Beitrag in unserem Blog und dann könnt ihr euch dort das PDF auch runterladen. Und ihr könnt natürlich auch Rebecca direkt auf LinkedIn anschreiben. Dann kann sie euch das PDF auch zur Verfügung stellen.
Genau, 100%.
Bei der Betrachtung der Kennzahlen haben wir auch schon über ganz praktische Schritte gesprochen, die man jetzt tun kann. Ich würde vielleicht nur noch mal ganz kurz, weil du auch gesagt hast, wir brauchen halt eine gute Datenqualität. Da kann ich mir vorstellen, ist für diejenigen, die jetzt halt anfangen damit, halt schon die Frage, naja, was heißt gute Datenqualität? Wie kriege ich gute Datenqualität hin? Hast du da vielleicht noch mal ein paar Tipps, wie man jetzt anfangen sollte?
100%. Eine gute Datenqualität heißt einfach, dass ich nichts vergesse, weil dass ich an alles denke. Also es würde heißen, wenn ich eine gute Datenqualität bei meiner GUV haben möchte, bei meiner Gewinn- und Verlustrechnung, es heißt, ich vergesse keine Kosten einfach. Sonst habe ich mehr Profit als die Realität und da kann ich dann keine richtigen Entscheidungen daraus treffen. Die gute Datenqualität, oft das, was wir empfehlen, ist so viel wie möglich zu automatisieren, sodass so wenige Selbsthandgriffe stattfinden, so, weil jeder Handgriff ist eine mögliche Fehlerquelle. Und dann auf der anderen Seite dafür zu sorgen oder dass wir gute Tools nutzen, die nicht teuer sein müssen, aber wo wir dann wirklich sicher sind, haben wir alles berücksichtigt, haben wir so viel wie möglich digitalisiert und automatisiert und die Basics, also eine gute Kostenstellenstruktur dann erarbeitet, sodass wir die Margerechnung vernünftig machen können.
Ja, ich glaube, es startet auch einfach mal bei diesem Thema, ne, dass ich die Umsätze auf die verschiedenen Produkte mal verteile oder verschiedene Abteilungen und dann auch für diese Abteilung eben einfach mal anfange, Kosten zu sammeln.
Genau.
Ne, und einfach mal so eine Struktur aufzusetzen. Und dann kann ich das ja vielleicht tatsächlich sogar mit meinen Kontotransaktionen mal abgleichen und gucken, ob ich alle Transaktionen irgendwo zugeordnet habe.
Genau.
Und nicht irgendwo ja, da Transaktionen stattfinden, die ich aber gar nicht in meinem Reporting drinne habe. So, weil dann ja, sind das halt Positionen, die dann fehlen.
Genau, und dann, wenn ich an Produktionskosten denke, dann, wenn ich ein Produkt liefern muss, dann, dass ich dann die Logistikkosten nicht vergesse oder dass ich dann wirklich die Handlingskosten nicht vergesse, weil die spielen auch eine Rolle und gehören tatsächlich in den direkten Kosten rein und nicht in den allgemeinen Kosten.
Dann ganz zum Abschluss nochmal zusammengefasst auf den kurzen Punkt gebracht, deine zentralen Tipps rund um die wichtigsten Kennzahlen für Unternehmen.
Ich glaube, jeder Unternehmen, je nachdem, wie weit die sind oder wie groß oder klein oder was die für eine Industrie haben, die haben andere Prioritäten und andere Herausforderungen und andere Herausgehensweise. Und wichtig ist in dem Fall, dass ich mir die KPIs aussuche, die für mich als Unternehmerin oder als Gründer wichtig sind oder richtig sind und daraus dann mir ein kleines Dashboard aufbaue. Diese KPIs, die ich mir aussuche für mein Dashboard, ich muss wirklich wissen, alles klar, wenn ich diese 7 oder 10 KPIs erreiche, also alle im Grünen, dann weiß ich automatisch, mein Unternehmen ist im grünen Bereich und läuft richtig. Mhm. Wenn 1 oder 2 von diesen KPIs im roten Bereich sind, dann weiß ich, irgendwas läuft schief und ich muss was ändern. Und dann muss ich in die Analyse und in die Recherche reingehen. Es müssen nicht viele KPIs sein, weil alle, die eine Excel-Tapete haben, wie früher, A, es ist total aufwendig, sowas zu pflegen. Und B, es ist unmöglich, aus einer Tapete dann vernünftige Entscheidungen zu treffen. Und C, ich muss meine KPIs kennen. Ich muss wissen, immer, ob diese KPIs die richtigen sind, im grünen oder im roten Bereich sind. Wenn im roten, warum? Und was habe ich gemacht, um das zu ändern? Aha. Und dann den Follow-up am nächsten Monat zu machen. Und wir empfehlen immer so zwischen 7 und 10 KPIs, je nach Größe vom Unternehmen, also klar zusätzlich zu den Tools, um wirklich das auch als Motivation oder als... Es ist so ein bisschen so ein Messgerät. Geht es mein Unternehmen gut? Geht es mein Unternehmen nicht so gut? Und das auf einem schnellen Blick. So. Und meine KPIs werden sicherlich vielleicht anders sein als deine, anders sein als ein größeres Unternehmen oder anders sein als ein kleineres oder ein One-Man-Show. So. Und vielleicht für ein One-Man-Show ist die Anzahl an Dienstleistungen, die ich diesen Monat verkauft habe, sinnvoll. Aber für größere Unternehmen ist es ja sinnvoll, aber nicht ausschlaggebend, so, weil da kommen andere Dinge dazu. Ja. Und das ist mein eigenes KPI-Dashboard, das vernünftig zu pflegen und daraus Entscheidungen zu treffen. Weil Excel können wir viele gut, aber daraus Entscheidungen ins Doing zu kommen, daraus Entscheidungen zu treffen, ist der Game Changer so.
Ja, wir nennen das bei uns Financial Fitness.
Ja.
Da fließen durchaus auch ganz klassische operative Kennzahlen, also sowas wie Zahl der Leads mit ein, aber natürlich dann auch die Finanzkennzahlen. Aber dass wir halt sagen, Mensch, wir müssen generell eine gute Financial Fitness haben, um einfach dauerhaft als Unternehmen tätig sein zu können und auch neue Projekte anzustoßen.
100%.
Insofern etwas, worauf wir auf jeden Fall achten und unser Fitnesslevel messen.
Sehr gut. Ja, also Fitness ist auch immer das Gleiche. Es ist nicht, weil ich einmal ins Fitnessstudio gehe, dass ich fit werde, so, ne?
Nee, ich muss dranbleiben.
Es gehört ein bisschen mehr dazu.
Genau. Und eine Trainingspause bedeutet auch immer, dass ich Fitness verliere. Und das sollte ich mir einfach bewusst machen.
100%.
Dann kann ich da ganz gut durchsteuern. Weil wir brauchen auf Sicht halt, ne, die finanziellen Ressourcen, um einfach im Spiel zu bleiben. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
Ja, wir vergessen auch, dass Geld oder die Mittel tatsächlich wirklich der Benzin vom Unternehmen sind.
Ja.
Und ohne finanzielle Mittel, wir kriegen unsere Unternehmen nicht zum Fliegen. Und das ist das A und O.
Rebecca, vielen Dank für den Überblick über die wichtigsten Kennzahlen, die wir als Unternehmer, Unternehmerinnen im Blick behalten sollten. Wie gesagt, wir stellen da auch nochmal ein PDF zur Verfügung oder Leute können sich direkt anschreiben auf LinkedIn, auch wenn sie natürlich weitere Fragen haben. Von daher, vielen Dank an dich.
Ja, danke schön für die Einladung.
Gerne. Vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, ihr könnt jetzt ein bisschen durch das Dickicht der Finanzkennzahlen durchschauen. Nehmt euch vor, mal die eine oder andere Kennzahl genauer in den Blick zu nehmen. Es lohnt sich auf jeden Fall, mittel- und langfristig. Und wenn ihr Fragen zum Podcast habt, schreibt uns gerne oder auch Themenwünsche, schreibt uns gerne an podcast@für-gründer.de. Ich würde mich zudem freuen, wenn ihr den Podcast bewertet auf einem Streamingportal eurer Wahl und sage dann viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.